Teil 4 des Podcasts zu Afghanistan, den wir anlässlich der neuerlichen Machtübernahme der Taliban gestaltet haben. Herzlich willkommen im Namen des Redaktionsteams, das aus Jakob Krappinger, Simon Beinter, Nina Brett und Julian Tauchner besteht. Letzterer wurde als Sprecher der Gruppe ausgewählt. Wir haben uns die Aufgabe gestellt, weitere Aspekte genauer zu beleuchten. Zum Ersten stellen wir uns die Frage, warum sich eigentlich die US-Soldaten aus Afghanistan zurückgezogen haben. Nach knapp 20 Jahren hat die NATO unter der Führung der USA ihre Mission in Afghanistan beendet. Zuletzt waren dort rund 10.000 Soldaten aus 36 Ländern im Einsatz. Im Februar 2020 hatte die US-Regierung unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump mit den Taliban einen Abzug aller US- und NATO-Truppen bis zum 1. Mai 2021 vereinbart. Im Gegenzug sollten die Taliban eine Gewaltreduktion garantieren und Friedensgespräche mit der afghanischen Regierung durchführen. Dies wurde jedoch stark kritisiert, da weder die afghanische Regierung noch Zivilgesellschaften in die Verhandlungen mit den Taliban mit einbezogen wurden. Auch der aktuelle US-Präsident Joe Biden hielt an der Entscheidung von Donald Trump, die Truppen aus Afghanistan abzuziehen, fest. Dieser verschob den Zeitpunkt lediglich um mehrere Monate. Die US-Regierung begründete den Abzug damit, dass das Ziel erreicht worden sei und Afghanistan nun nicht mehr als Stützpunkt und Zufluchtsort für Terroristen dienen könne. Die innenpolitischen Konflikte würden nicht von ausländischen Soldaten und Einsätzen der NATO-Truppen gelöst werden können. Unsere zweite Frage lautet, wie konnten die Taliban nach Abzug der US-Soldatinnen und Soldaten wieder so schnell an die Macht kommen, ohne dass es von den afghanischen landeseigenen Sicherheitskräften entsprechenden Widerstand gab? Die Taliban nahmen Afghanistan und vor allem die Hauptstadt Kabul in Rekordzeit und ohne intensive Kämpfe ein. Dies deshalb, weil die Regierungsarmee kaum Widerstand leistete. Die Soldaten waren massiv demoralisiert. Viele Junge hatten sich in den vergangenen Jahren im Kampf geopfert, fühlten sich von der Regierung aber nun ausgenutzt. Aufgrund von internen Spannungen und schlechter Bezahlung und teilweise sogar Missständen wie Hunger war es schwer, neue Soldaten zu rekrutieren. Im Zuge der NATO-Mission hat man zu spät begonnen, die afghanischen Einheiten aufzubauen. Erst 10 Jahre nach dem Beginn der Intervention waren diese erst in der Lage, sich überhaupt ernsthaft an den Kämpfen gegen die Taliban zu beteiligen. Als die NATO-Truppen nun abzogen, war die Regierungsarmee immer noch im Aufbau begriffen und bei weitem nicht in der Lage, das Land gegen die Taliban zu schützen. Die wenigen modernen Waffen wie Drohnen und Flugzeuge im Besitz der afghanischen Armee konnten außerdem nicht mehr benutzt werden, da das dafür gebrauchte Fachpersonal mit den NATO-Einheiten abgezogen war. Die Taliban hingegen konnten sich viele der von den abgezogenen Truppen zurückgelassenen modernen Waffen sichern. Die Regierungsarmee war somit militärisch unterlegen und nicht in der Lage, ausreichend Widerstand zu leisten. Die Taliban hatten aber auch den Glauben an die Sache, für die sie kämpfen, im Gegensatz zur demotivierten Regierungsarmee. Man hat die Taliban einfach unterschätzt. Die hohe Anzahl der Luftangriffe und auch teilweise Kriegsverbrechen durch die NATO-Kräfte haben viele Menschen in Afghanistan, vor allem in den ländlichen Regionen, dazu gebracht, die Taliban zu unterstützen. Zum Abschluss unseres Kapitels möchten wir noch der Fragestellung nachgehen, warum es in über 20 Jahren nicht möglich war, in Afghanistan demokratische Strukturen aufzubauen. Die Terroranschläge durch Al-Qaida am 11. September 2001 und die anschließende Intervention machten vielen Afghanen und Afghaninnen die Hoffnung, dass ihr Land, das verarmt und von den Islamisten regiert wurde, wieder in den weltpolitischen Fokus rückt. Sie glaubten, dass der demokratische und reiche Westen ihnen helfen würde. Der Westen kam zwar und versprach freie Wahlen und auch Frauenrechte. Die freien Wahlen, die zwar durchgeführt wurden, wurden aber gefälscht und die Zustände im Land verbesserten sich nicht. Die Demokratie war nur eine Fassade nach außen. Die Politiker Afghanistans und die Bevölkerung des Landes verließen sich darauf, dass die US-Amerikaner sie nicht im Stich lassen würden. Doch mit Obama, Trump und schließlich Biden wurden die Truppen aus Afghanistan abgezogen. Denn sie erkannten, dass sie mit ihrer Politik ohne das Zutun der Bevölkerung keinen Erfolg haben würden. Anhand von Befragungen der afghanischen Bevölkerung über die Bedeutung von politischen Parteien und der Demokratie lässt sich belegen, dass die Menschen diesen beiden Punkten sehr skeptisch gegenüberstehen. Vor allem für die Männer, die sehr in ihrer traditionell dominierenden Rolle verhaftet sind, ist die Gleichheit von Mann und Frau schwer zu akzeptieren. Sie möchten diese gesellschaftlichen Veränderungen nicht mittragen. Viele der demokratischen Werte lassen sich nicht mit den Werten des Islams vereinbaren. Da die Afghaninnen und Afghanen aber sehr an ihrer Tradition, Kultur und Religion festhalten, ist dies ein Punkt, der der Demokratie massiv im Weg steht. Laut Studien gibt es Gruppen in der Bevölkerung, für die demokratische Grundsätze einen hohen Stellenwert haben. Der konservative Teil der Bevölkerung überwiegt jedoch. Um eine Demokratie zu erreichen, braucht es mehr Aufgeschlossenheit und Akzeptanz für diese Regierungsform und letztlich bis zu einem gewissen Maß auch eine Abkehr von den traditionellen religiösen Werten. Damit sind wir am Ende unseres Kapitels. Als nächstes wollen wir die verschiedensten Interessensgruppen und Konfliktparteien, die in Afghanistan agieren, genauer anschauen und übergeben dazu an die nächste Gruppe. Danke für Ihr Interesse.